In großen Schritten sind wir vorangekommen und mittlerweile bei Psalm 18. Gut, wenn ich jetzt mich nicht so lange bei den einzelnen Sachen aufgehalten hätte, dann wären wir wahrscheinlich schon viel weiter. Möchte dazu aber noch einmal sagen, ich halte mich nicht deswegen auf, weil ich Zeit schinden möchte. Ich halte mich deswegen so lange auf, weil es so viele Sachen gibt, die da schön zu behandeln sind. Und wir haben hier nicht den Ehrgeiz natürlich, dass wir alles super effektiv und tiefgründig ausschöpfen. Sonst würden wir nämlich viel länger brauchen. Und ich habe aber auch nicht den Anspruch, dass ich einfach nur wischwasch drüber weggehe. Also, wir bleiben so lange da, wie es ist, weil es ist in Ordnung, wenn man mal über kleineren Sachen länger brütet, mal längere Abschnitte macht und so weiter. Weil es gut ist für unsere Seele, wenn wir uns mit dem Wort Gottes befassen und wenn wir das tiefer in uns hineinlassen. Heute ist eben Psalm 18 dran. Wir hatten diesen Psalm schon. Warum mache ich ihn dann nochmal? Nee, wir hatten ihn nämlich von daher schon einmal, weil er in 2. Samuel 22 vorkommt. Ihr könntet natürlich jetzt sagen, ups, warum sagst du uns das jetzt und gehst dann durch den ganzen Psalm durch? Ihr dürft euch gerne anhören, was ich damals dazu gesagt habe. Und dann dürft ihr aber auch noch einmal eben hören, was ich heute sage, weil Gottes Wort ist zwar unverändert, aber was er zu einzelnen Situationen sagt, kann sich schon mal verändern. Das war's dann schon einmal mit dem. So, fangen wir an. Erstmal die Überschrift, die geht bis in den Vers 2 hinein diesmal, also nicht nur in Vers 1 oder als ganzer Vers 1, sondern hier bis in Vers 2 hinein, von David, dem Knecht des Herrn, der zu dem Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen, und er sprach. Also, die ganze Situation ist, David ist errettet worden von Saul und von all seinen Feinden. Was bedeutet das? Wann ist es genau geschrieben worden? Gute Frage. Es könnte sein, dass David es tatsächlich geschrieben hat, als Saul gestorben ist. Es könnte sein, dass das gewesen ist, als David dann König über ganz Israel wurde. Es könnte sein, dass David diesen Psalm geschrieben hat, nachdem die ganze Geschichte mit Absalom und dann noch mit dem Aufstand des Sheba rumgegangen ist. Keine Ahnung. Aber das am wahrscheinlichsten ist es, weil das und im Hebräischen ein nämlich bedeuten kann, dass es gewesen ist, als Saul gestorben war. Keine Ahnung, das ist jetzt nur die Möglichkeit von dem, was das Hebräische und der Bibeltext hergeben. Jetzt sagt er, Moment, eine Sache, ganz wichtig. Er sagt, vorzusingen. Das mache ich jetzt. Ich mache das nicht beim ganzen Psalm. Nee, aber ich singe einmal die ersten Verse. Und zwar so, wie man sie bei den Psalmgebeten singen kann. Also Stundengebete und alles Mögliche, was man in den Klöstern hatte, was aber auch die evangelische Kirche übernommen hat. Und dann gibt es einen der Psalmtöne, ich habe gerade vergessen, welcher das genau ist, aber er ist ziemlich gängig, deswegen kann man den auf eigentlich alles verwenden. Dann ging das so. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild, mein Berg meines Heils und mein Schutz, und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Jetzt könnte man das Ganze so durchsingen, dann singt man es halt in, also eine Gruppe singt den einen Vers, die andere Gruppe singt den anderen Vers, und so singt man sich das entgegen. Warum ist das so interessant, das mit dem Vorsingen, und warum habe ich das jetzt noch gemacht? Weil beim Singen die Sinne nochmal ganz anders dran sind. Also das ist nicht nur einfach so eine Aufführungssache, warum das da steht, sondern ihr dürft euch das gerne mal vorsingen. Ihr dürft diesen Psalmton nehmen, der ist super einfach zu lernen, und ihr müsst nicht mal da die genauen Tonhöhen treffen. Das sind nämlich nur Richtwerte. Da geht es mal ein bisschen hoch, da geht es mal ein bisschen runter, aber genau. Super, da braucht man sich gar nicht konkret dran halten. Was aber dafür schön ist, wenn man singt, ist man mehr drin. Also ihr kennt das ja vielleicht von den Juden, wenn sie an der Klagemauer sind, dann stehen sie da und wippen. Warum? Weil das Wippen und dann auch das vor sich hin Murmeln viel besser hilft, dass das Ganze in Leib und Seele übergeht. Und wenn ich das auch noch singe, dann geht da noch mehr dran. Also ich meine, es war Augustinus, kann aber auch ein anderer Kirchenvater gewesen sein, der gesagt hat, wer singt, betet doppelt. Warum? Weil ich viel mehr dabei bin. Und mitunter habe ich den Text gar nicht richtig drin. Aber dadurch, dass ich singe, betet mein Körper mit. Und dadurch nehme ich das Wort Gottes auf eine ganz andere Art und Weise auf. Also natürlich, wir könnten das auch machen. Ich schlage jetzt einfach mal ganz grob auf. Jetzt sind wir hier bei Amos. Und ich könnte tatsächlich jetzt hier singen, Gott, der Herr ließ mich schauen und siehe, da stand ein Korb mit reifem Obst, mit reifem Obst. So. Wer jetzt der erste, also wer jetzt Amos 8, Vers 1, es wird auch schnell helfen. Und auch die Verse haben Akzente in der hebräischen Bibel, die eigentlich so einen Singsang beschreiben. Also man könnte auch das singen, was einem eben viel mehr hilft. Wir sind bloß in Deutschland und auch allgemein im Westen mehr davon abgekommen, weil es uns, also zum einen vielleicht unangenehm ist oder was auch immer. Wir sind eher auf dem Stillen, Studieren und so weiter. Aber im Orient, da lernt man mit allen Sinnen. Und da ist dann auch alles mit den Sinnen noch viel mehr verbunden. Und je mehr Sinne ich einbaue, desto mehr lerne ich das auch. Also deswegen ist für alle Schüler und Studenten, aber auch für diejenigen, die was anderes noch lernen, Vokabelrunden sehr beliebt. Da bewegt man sich. Man hat andere Eindrücke und dadurch kann man das, was man lernt, nochmal anders sich reinbringen. Dann sagt man sich die Sachen vor, man hört es auch nochmal, man hört sich auch nochmal ein bisschen anders. Also, ganz viel dabei. Jetzt gehen wir aber in den Text. Aber also, ich war ja schon im Text mit dem Vorsingen. Genau. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Worüber freuen sich Eltern ganz besonders? Wenn das Kind ankommt und sagt, Mama, ich hab dich lieb. Natürlich ist dann auch schön, wenn das Kind das irgendwie auf eine gewisse Weise zeigen kann. Also, hängt auch vom Alter des Kindes ab, aber da schmelzen einem die ganzen Zornesausdrücke weg, die man eigentlich haben könnte. Da schmilzt alles, da schmilzt einem das Herz, wenn das Kind sagt, ich hab dich lieb. Und natürlich auch, wenn der Ehepartner das sagt. Und das Liebhaben, das bedeutet tatsächlich so viel. Also wörtlich bedeutet es eigentlich, ich will dich erhöhen. Also kann es zum Beispiel heißen. Aber es hängt mit dem Mutterleib zusammen, das wollte ich damit sagen. Also erhöhen und auch eigentlich, ich will mich deiner erbarmen, Herr. Hä, wie deine erbarmen? Genau, da steckt der Mutterleib drin. So eng und sowas verbunden ist David mit Gott, dass er sagt, ich hab dich vom Herzen lieb. Herr, also der Bundesgott, meine Stärke. Das ist das Wichtige dabei. Gott ist meine Stärke. Ich kann mich so viel auf mich selber verlassen, auf das, was ich in meinem Kopf an Stärke gewissermaßen habe, auf meine Gefühlsstärke, auf meine Armes und Beine und was auch immer Stärke. Aber solange ich mich darauf verlasse, kriege ich mein ganzes Potenzial nicht. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, habe ich nämlich schon manchmal erzählt. Der Vater guckt seinem Kind zu, das in der Sandkiste ist und große Steine bewegen will. Die Steine liegen in der Sandkiste und das Kind will sie rausholen. Und der Vater sieht, dass das Kind allmählich immer mehr weint und so weiter und geht irgendwann raus und fragt das Kind, was machst du da? Die Steine sollen raus. Hast du all deine Kraft verwendet? Ja. Hast du wirklich all deine Kraft verwendet? Ja, natürlich habe ich das. Und fängt an zu weinen. Und der Vater sagt irgendwann zum Kind, nein, du hast nicht deine ganze Kraft verwendet. Was doch? Nein. und nimmt das Kind auf den Arm und guckt ihm in die Augen und sagt, du hast mich nicht gefragt. Oft fragen wir eigentlich sogar Gott, aber dann versuchen wir Gott doch irgendwie immer noch selber zu helfen. Also es ist kein Problem, loszugehen. Wir hatten jetzt diese Woche den Predigttext aus Apostelgeschichte 3 mit der Heilung des Gelähmten. Petrus ist hingegangen und hat dann zu diesem Mann ja gesagt, zu dem Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Hat ihn bei der Hand gefasst und hat ihn hochgezogen. Da war eine gewisse Kraft von Petrus gefordert. Also, es ist durchaus erlaubt, dass ich meine eigene Kraft habe. Aber Petrus hat ganz klar gewusst, dass dieser Mensch jetzt gesund wird. Damit kann ich nichts anfangen. Das hat er dann auch später, als er dann das dem Volk gepredigt hat, als das Ganze um ihn herum war, ganz klar gesagt, nicht unsere Kraft war es, sondern Jesu Kraft war es. Also schon, ich darf meine eigene Kraft verwenden. Ich darf meinen Grips anstrengen, ich darf meine Gefühle benutzen, um mich irgendwie einzufühlen in Leute. Ich darf halt Armeskraft und Beinkraft und was auch immer noch verwenden. Aber ich darf mich nicht darauf verlassen. Petrus hatte seine Kraft, sein ganzes Vermögen, da kommt noch viel, viel mehr rein, hat er in den Dienst Gottes gestellt. Er hat gewusst, das gehört zu Jesus und darum steckt da drin viel mehr Kraft. Das bedeutet es übrigens, sich selber zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Das heißt nicht einfach nur mal, ich schlimmer, armer Sünder und dann leide ich halt für den Herrn, sondern sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Nicht mehr meine Kraft alleine, sondern Gott durch mich. Und wenn ich dann etwas von meiner Kraft verwende, dann auch nur in seinem Namen. Und darum kann David sagen, Herr, meine Stärke. Warum? Weil er weiß, berühmtes Gesangbuchlied, bis hierher hat mich Gott gebracht. Und dann sagt er, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Also erstmal, nochmal wieder, Herr, der Bundesgott, mein Fels. Das ist ein ganz berühmter Begriff. Zur ist der Fels, der kommt an ganz prominenter Stelle vor im Lied des Mose. Das Lied des Mose, das ist das Lied, das Mose in 5. Mose 32 hat dichten sollen, aufschreiben sollen und dem Volk Israel beibringen, das unter anderem davon handelt, dass das Volk immer noch abtrünnig ist und dann Gott am Ende sie eifersüchtig macht durch ein Nichtvolk, das sind wir als Gemeinde, um Israel dadurch wieder zu ihm zurückzubringen. Und das eine ist dann, dass Gott als der Fels beschrieben wird. Und zwar sagt er dann, ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Also der Fels der Heiden ist nicht wie unser Fels, nämlich unser Fels ist derjenige, der Bestand hat. Man kann das nehmen mit dem Gleichnis vom Hausbau. Der Fels, den die anderen haben, der sieht nur von außen so aus, ist aber eigentlich Sand. Also sobald die Wolkenbrüche kommen, bricht alles zusammen und es funktioniert nicht mehr. Das ist der Fels. Mein fester Untergrund, das, worauf ich stehen kann, was über dem Wasser drüber ist und was mich vor allem festhält. Was nicht einstürzt, was mich nicht einstürzen lässt, egal was in meinem Leben vorangeht. Und das ist dieses auch meine Stärke, also der starke Fels. Der Fels, der mich festhält. Und dann mein Fels, meine Burg. Also Burg natürlich jetzt nicht wie im Mittelalter, aber auch die Städte in Israel hatten eine Burg, nämlich nochmal eine besondere Festung. Eine besondere Festung, in die man geflohen ist, wenn die Stadt genommen wurde. Und also das habt ihr auch, also natürlich auch im Mittelalter mit den Städten und Burgen und alles. Das ist der letzte Zufluchtspunkt, wo man hinfliehen kann. Und David sagt zu Gott, du bist meine Burg. Wir haben das interessanterweise im genau nächsten Buch der Bibel, auch im 18. Kapitel. Da heißt es in Vers 10, des reichen Reichtum dünkt ihn wie eine starke Mauer. Dieses dünkt ihm bedeutet, der Reiche, also der Reiche hat das, worauf er sich verlässt, in dem Fall vielleicht das Geld, aber es könnte auch sein mein Intellekt, was auch immer, das, wo ich reich bin oder wo ich meine, meine reich sein zu können, das ist für mich eine Mauer. Das ist meine Sicherheit. Man kann arm sein und sein bisschen Geld, das man hat, als Mauer definieren. Aber sie hält nicht, im Endeffekt. Und dann kommt direkt danach, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht dahin und wird gerettet. Der Name des Herrn, also etwas, das man nicht greifen kann. Aber dieser Name, der ist der starke Turm. In der geistigen Welt, die wir nicht sehen können, ist dieser Name viel, viel stärker als alles, was ich mir in diesem Leben an Mauern aufbauen kann. Und darum ist Gott selber die Burg und sein Name ist der starke Turm. Das, wohin ich fliehen kann, es ergibt keinen Sinn von außen. Du hast dieses und jenes Problem. Und jetzt läufst du damit zu Gott, wenn du doch andere Experten hättest, die dir helfen können. Und vor allem, du verwirfst auch noch den Rat der Experten und gehst dann nur noch zu Gott. Warum? Weil der Rat der Experten mitunter der Rat der Gottlosen ist, Psalm 1. Und Gott sagt, nee, du verlässt dich jetzt auf eine andere Art und Weise auf mich. Du guckst jetzt auf mich und du lässt das außen vor. Beim nächsten Mal sagt Gott vielleicht, und jetzt nimmst du genau das, was du beim letzten Mal nicht genommen hast. Also, beim einen kann Gott ganz klar sagen, nein, du gehst nicht zum Arzt mit dieser Krankheit. Das mache ich. Und beim nächsten Mal, wenn diese Krankheit auf einmal wiederkommt, aus irgendwelchen Gründen, sagt Gott, und jetzt gehst du zum Arzt. Warum? Weil ich weiß, dass du dich auf mich eigentlich verlässt. Und dann, also mein Fels, meine Burg, und mein Erretter. Das ist nämlich auch schön, der Erretter. Was ist der Erretter? Das ist derjenige, der halt alles macht. Da steckt wieder die gleiche Wortwurzel drin. Im Hebräischen drei Buchstaben sind die Wurzel und von da kommen dann ganz viele verschiedene andere Worte. Und der Retter ist hier genau die gleiche Wurzel wie im Namen Jesus. Das heißt, da steckt drin. Er hilft. Er rettet, aus was immer. Er heilt, er macht heil. Er bewahrt. Er steckt alles da drin. Gott, mein Erretter. Das ist Gott. Und allein über diese drei Sachen könnte ich noch viel, viel mehr reden. Ne? Aber dann, David redet ja dann noch weiter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Also nochmal, mein Gott in diesem Fall, also nicht Herr, sondern mein Gott. Warum ist das auch nochmal wichtig? Weil das Wort für Gott ist im Hebräischen der Mächtige. Du bist der Mächtige, der mir hilft. Also mein Gott, mein Hort, also der Hort, das ist der Schutz. Das hebräische Wort ist Magen. Der Schild, also wirklich, also wo man sich hinter verstecken kann, der Schild des Glaubens, kommt uns da auch in den Sinn. Und dann, auf den ich traue. Ich traue nicht auf das andere. Also nochmal, dieses aus Sprüche 18, das reiche Reichtum dünkt ihn wie eine starke Mauer. Nicht darauf traue ich, nicht auf meine eigenen Mittel. Und solange ich darauf traue, kommt mir auch alles Mögliche abhanden. Weil der Teufel dann nämlich dort rein kann, wo er es eigentlich schafft. Also wo er eigentlich dann wirklich reinkommen kann. Aber wenn ich mich auf Gott verlasse, dann ist er selber die Mauer um mich herum. Das wäre dann Psalm 34. Ja, das wird, wie er das Lager um mich baut. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild, da haben wir jetzt den Magen, Entschuldigung, ich habe vorhin ein bisschen gesprungen, also da ist der Schild. Hort, aber trotzdem Ort des Schutzes. Mein Berg meines Heils. Zion wird der Berg des Heils genannt. Warum? Weil dort der Tempel steht und dort werden die Opfer gemacht. Also natürlich zu Davids Zeiten war der Tempel Berg noch nicht da. Und wenn das jetzt direkt nachdem Saul gestorben ist, da hat er Jerusalem auch noch gar nicht im Kopf gehabt. Aber trotzdem hat er das jetzt schon. Der Berg meines Heils. Und wir dürfen aber tatsächlich schon ein bisschen weiter blicken. Also auch aus Sicht derjenigen Leute, die das später gebetet haben. Das ist das Netz bei der Bibel. Man darf die Perspektive ein bisschen ändern. Und dann dürfen wir jetzt als Christen sogar noch einen ganz anderen Berg in Anführungszeichen blicken. Also ne, je nachdem, woher man kommt, ist ein Berg halt etwas höher oder tiefer. Der Golgatha. Das ist der Berg unseres Heils. Der wahre Berg unseres Heils. Das ist der Ort, auf dem unsere Errettung geschehen ist. Das ist das Tolle dabei. Dann mein Schutz. Übrigens, da ist auch nochmal, also der Berg meines Heils ist auch nochmal Jeshua drin. Und dann mein Schutz. Also auch nochmal das, worin ich mich bergen kann. Das, wo ich geschützt bin. Und das Schöne ist, also das Wort ist jetzt nicht damit verwandt, aber wir hatten es bei Nehemia, der Schutz des Lebens ist die Gnade. Chen. Und Chen ist das Lager, das sich um mich herum lagert. Also Chana. Michane, also eigentlich Machane. So. Aber komm, da steckt das Chen drin. Lager, der Schutz des Lebens. Das ist Gott für mich. Gott ist mein Schutz. Und alles andere, was ich habe, ist ein Bonus. Das kann Gott nutzen. Aber sobald ich mich darauf verlasse, ist es mein Götze und Gott muss sagen, sorry, jetzt kann der Feind durch. Oder also, dann stehe ich nicht mit dem Feind entgegen auf Gottes Autorität. Und dann kommt er halt rein, weil er weiß, du keinen richtigen Punkt, wo du mir entgegentreten kannst. Jetzt kommt der schöne Vers. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. So werde ich von meinen Feinden errettet. Also, der Hochgelobte, da steckt das Wort Halal drin. Halal bedeutet eben, also loben, davon kommt unser Wort Halleluja her. Und Gott ist der Hochgelobte. Also, das ist jetzt tatsächlich eine deutsche Übersetzung, der Hochgelobte, aber es passt ganz gut. Weil das doch mal ganz klar ist, ist der, der wirklich nur gelobt wird. Das Hebräische ist nämlich hier sogar ein Partizip. Also, Gott ist derjenige, der permanent gelobt wird. Immer nur gelobt, immer nur gelobt, immer nur gelobt. Und darum der Hochgelobte, also dem gebührt alles Lob. Ich rufe an den Herrn. Ihr kennt den Vers eben, ne? Habt ihr schon oft gehört, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Nochmal kurzer Verweis auf meine 8 Abende 2022 in Knittlingen, als es um die Namen Gottes, die Erlösernamen Gottes ging und dann eben auch um Gottes Namen anzurufen. Gottes Namen anrufen bedeutet, ich berufe mich auf seinen Namen. Ich berufe, und eben, man nimmt an, der Name wurde Jahwe ausgesprochen, wissen wir heute nicht mehr. Das Schöne ist, wir haben Jesu Namen. Und da Jesus Gott selber ist im Fleisch, können wir uns auch auf seinen Namen berufen. Wo ja auch nochmal das drin steckt mit dem Retten. Also, ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. Nicht seinen Namen, sondern ihn selbst. Also, ich darf mich auf seinen Namen berufen oder auf ihn selbst. Warum? Gottes Name ist Programm. Und wir hatten das dann bei den Erlösernamen, als ich in einem Knittling war, auch noch. Also, diese Verbindungen damit. Also, Adonai Yireh. Der Herr, er sieht oder der Herr versorgt. Der Herr ist der Versorger. Das ist Teil seines Namens, das ist Teil seiner Natur. Und darum tut er es auch, weil es seine Natur ist. Und dann, ich berufe mich darauf, dass er mein Versorger ist und darum versorgt er mich. Darum hat er mich zu versorgen. Das ist so, wie wenn ich mich berufen kann auf meine Bürgerrechte. Dann hat sich der Staat auch darum zu kümmern, dass meine Bürgerrechte nicht eingeschränkt werden. Bloß macht Gott das noch viel gewisser. Weil der Staat hat manchmal seine Ausreden, warum das nicht sein könnte. Bei Gott gibt es aber keine Ausnahme. Wer sich darauf beruft, daran festhält, der kommt zu Rande. Und dann eben, ich rufe an den Herrn. Ich berufe mich auf ihn, Erlöser, meinen Erretter. Und alles, was ihr mit Gottes Namen in Verbindung habt, das dürft ihr annehmen. Warum? Weil wir es in Jesus haben. Und nochmal, Jesus bedeutet, der Herr hilft, der Herr rettet, der Herr heilt, der Herr macht heil, der Herr bewahrt, steckt alles da drin. Wenn wir allein schon den Namen Jesus haben, da steckt alles drin. Darum sagt Paulus auch in 2. Korinther 1,20, in ihm ist auf alle Gottesverheißungen das Ja. Gibt es eine Gottesverheißung? Gilt sie mir? Ich gucke auf Jesus, ja. Sie gilt mir vielleicht nicht immer ganz genauso wie anderen. Das hatten wir bei meiner Predigt über das Zeugnis. Also Sarah hat ja gesehen, die Frauen in Gera sind jetzt alle wieder schwanger geworden. Die konnten aber schon vorher. Also sie hat gewusst, gilt mir auch derjenigen, die nie schwanger geworden ist. Dann konnte sie sagen, Gott ist treu und darum hat es funktioniert. Also ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. Ich berufe mich auf Gott. Also in dem Fall wirklich sogar nicht einfach nur auf Gott, sondern auf den Herrn, auf den Bundesgott. Auf den Gott, der mit den Menschen einen Bund geschlossen hat. Wir hier auch noch sehen mit Brot und Wein. Das Abendmahl ist dieser Bund, den Jesus selber mit uns geschlossen hat. Als Mittler zwischen Gott und Mensch. Er hat den Bund mit Gott geschlossen und mit uns. Und in Jesus sind wir mit Gott in genau diesem Bund, dass er uns zu helfen hat. Und das unterstützt das Abendmahl nochmal. Also ich kann mich auch so drauf berufen. Aber wenn ich das Abendmahl nochmal habe, dann habe ich diesen Bund nochmal viel mehr drin. Dass ich mich auf Jesus berufe. In Jesu Namen ankommen. Nochmal Predigtext vom letzten Sonntag. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Petrus hat gesagt, ich berufe mich nicht auf mich selbst, sondern ich berufe mich darauf, wer ich in Jesus bin. Und darum in diesem Namen, im Namen des Gesetzes Gottes, und das war des Gnadengesetzes, du bist gesund, steh auf und geh. So werde ich errettet vor allen meinen Feinden. Nochmal, also errettet ist nochmal das gleiche Wort, Yasha, eben. Heilen, helfen, retten, heil werden, bewahrt werden und was sonst noch alles mit dazugehört. Vor allen meinen Feinden. Was sind meine Feinde? Ein Feind ist ultimativ derjenige, der mein Leben beenden will. Das muss nicht unbedingt immer mit dem Tod enden. Es kann auch darin enden, dass ich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben gewissermaßen tot bin. Und zwar nicht tot in Jesus und dann wieder lebendig, sondern tot und ausgeschaltet. Weil der Teufel weiß, wenn er mich an dem Punkt umbringen kann, also wenn er da bewirken kann, dass ich nicht vorangehe, dann kann er sich weiter darum kümmern. Dann kann er losziehen und kann mich platt machen. Und je nachdem, wie weit ich es dann zulasse in der Autorität, die Gott mir gegeben hat und mich nicht halt auf ihn werfe und alles, kann mir der Teufel sogar so weit ans Leder, dass ich irgendwann sage, und jetzt will ich nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich sterbe. Und dann ist finito. Also, ich werde vor allen meinen Feinden gerettet. Was sind die Feinde? Eben wirklich alle. Ihr dürft jedes Problem dafür nehmen. Jedes Problem will mir nämlich in einer gewissen Art und Weise den Garaus machen. Also jetzt nehmen wir mal Salomo, dem hat Gott ja diverse Feinde erweckt. Die haben es nicht geschafft, Salomo umzubringen, aber sie haben ihm seine Regentschaft schwer gemacht. Und auch Salomos Nachkommen dann eben, die Könige von Israel, die alle nicht von den äußeren Feinden zumindest umgebracht wurden, manche von den inneren Feinden, die haben den als Leder gewollt und haben ihn auf eine gewisse Art und Weise das Leben schwer machen können, dass sie nicht mehr das Leben in Fülle haben konnten. Und das will uns Jesus geben. Er sagt ja eben, der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Da redet er vom Teufel. der mir das Wort stiehlt und mich dadurch abmurkst, weil ich dem Wort nicht mehr vertraue und alles. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben, sagt Luther, das Leben im Überfluss haben. Gott rettet nicht nur vor den Feinden, dass ich dann wieder auf Null bin. Also nehmen wir mal an, ich wäre mit den Feinden auf minus 100 und dann gibt Gott nicht einfach nur 100 dazu, sondern er gibt mindestens 1000 dazu. Oder wie es eine Freundin von mir gerne sagte, 1000 Millionen oder 100.000 Millionen, so richtig schön, man macht die Zahl noch größer, als sie eigentlich, als es von der mathematischen Formulierung ginge. Gott gibt so viel mehr. Und warum? Damit ich dann auch an andere weitergeben kann. Und oft bekomme ich das übrigens erst dann mit, wenn ich anfange weiterzugeben. Also ich rufe an, ich berufe mich auf den Herrn, den Hochgelobten. Also ich lobe Gott ja für das, was er ist. Und er ist das, was er tut, dafür kann ich ihm dann danken. So werde ich von all meinen Feinden gerettet. Sehr schön. Ich komme heute auf alle Fälle nicht durch den ganzen Psalm. Und mal gucken, wenn ich es bei dem Tempo weitermache, dann kommen wir erst in 2 Wochen da ganz durch. Aber macht nichts. Mir zumindest nicht. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreiches Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Also wenn ich jetzt doch in den Brocken lese, dann kommen wir vielleicht doch ein bisschen weiter. Aber auf alle Fälle, des Todes Bande, was sind das? Ein Vogel landet in einer Falle drin und die Falle zieht zu. Der Vogel kommt nicht mehr raus. Das ist ein des Todes Bande. Also muss ja nicht ein Vogel sein, kann auch ein anderes Tier sein. Aber wo auf alle Fälle dieser Strick zugeht. Oder natürlich andere Fallen, die wir heute haben, mit dem Metall, die dann zuschnappen und alles. Das sind die Stricke des Todes. Die haben mich umfangen. Sind einmal ganz um mich herum. Ich bemerke, dass mir eben alles Mögliche ans Leben will. Und ich komme nicht mehr weiter. Das ist das. Es empfingen mich des Todes Bande. Und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Was sind die Fluten des Verderbens? Also, dürft ihr euch gern mal Petrus vorstellen, weil das kommt dann später in Vers 17. Auch wenn wir, na, mal gucken, vielleicht spurte ich doch so weit, dass wir sein kommen, aber eben, der auch eben im Wasser war. Und Jesus musste ihn da raussehen. Auf alle Fälle, mitten im Wasser drin, Israel hat zwar langen Küstenstrich gehabt, aber die Leute konnten kaum schwimmen. Das heißt, für sie war tatsächlich Wasser eine Lebensbedrohung. Immer. Wenn nicht gerade Regen von oben und nicht zu viel. Deswegen fing mich das Todesbande, Flut des Verderbens erschreckt mich, des Todesreiches Bande umfingen mich, das hatten wir schon, und des Todes Stricke überwältigten mich. Also, da kommt nochmal der erste Teil aus dem Vers vorher. Und dann, was heißt, die haben mich überwältigt? Das heißt, ich habe keine Kraft dagegen. Nehmen wir an, da wird jetzt ein Adler landen in so einer kleinen Falle, die ich für einen Sperling gemacht habe. Das Ding reißt zu, der Adler fliegt los und zerreißt die Schnur. Dann hat der Adler diese Schnur überwältigt, des Todes Bande. Aber der Spatz, der da drinnen ist, der sich da reinsetzt und dann Falle schnappt zu, der kommt nicht gegen an. Da haben ihn die Stricke überwältigt. Und dann macht der Teufel das eben auch gern. Zack, er kommt mit einem Problem an und das überwältigt mich. Das überwältigt mich so sehr, dass ich nicht mehr dagegen ankomme. Und dann eben, als mir Angst war. Das kommt dann nämlich. Dann macht mir der Teufel Angst. Und dann habe ich 2 Optionen. Entweder ginge es jetzt so weiter, als mir Angst war, geriet ich komplett in Panik und gab alle Hoffnung auf. Das wäre die menschliche Variante. Weil nämlich ich schon vorher versucht habe, alles mit meiner eigenen Kraft, weil ich halt doch noch nicht gesagt habe, Gott ist meine Kraft. Und dann merke ich, ja, okay, ne, ich hab Angst. Warum? Angst ist das für den Teufel, was der Glaube für Gott ist. Ich blicke auf das und das sehe ich auf mich zukommen und das passiert mir dann tatsächlich. Wenn nicht das ist, was David geschrieben hat, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Ihr dürft schreien im Gebet, auch wirklich wörtlich. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. David hat zu diesem Zeitpunkt nicht den Tempel gebaut. Er hat vielleicht noch nicht mal die Idee. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder meint David die Stiftshütte, denn auch das gilt schon als Tempel, auch wenn es noch nicht das Haus war. Oder er weiß, Gott hat im Himmel seinen Tempel. Das war nämlich eine gängige Vorstellung, auch unter den anderen Völkern, dass auch verschiedene Gottheiten im Himmel, auf Erden und dann vielleicht sogar noch in der Unterwelt einen Tempel hatten. Und das ist nicht so, dass Israel das übernommen hätte, sondern das ist so ein Überbleibsel, das die Dämonen und der Teufel genutzt haben bei den Völkern um Israel herum, um zu zeigen, guck mal, so kennt ihr das doch schon, so machen wir das. Weil nicht nur der Teufel, sondern auch die Dämonen sein wollen wie Gott und wollen angebetet werden. Und dann sagen sie natürlich, klar, wir haben oben im Himmel einen Tempel und so weiter, das kennt ihr ja schon, bleiben wir dabei. Und dann hört Gott von dort. Und jetzt das Schöne nochmal, der Tempel ist ja ein Bild, nämlich für Jesus selber und für die Gemeinde. Bei der Gemeinde übrigens Dreiteilung, jeder einzelne Christ, die Gemeinde vor Ort und die Gemeinde durch Raum und Zeit. Und jetzt nehmen wir mal Jesus als den Tempel. Ich rufe zu Jesus und er hört. Und dann hilft er auf natürlich übernatürliche Weise, das heißt entweder nur durch seine Gemeinde, in Anführungszeichen nur, oder nur durch ein Wunder, das von außen reinkommt, oder er nutzt beides, nämlich durch seine Gemeinde kommt das Wunder zu den Menschen. Und das kann tatsächlich einfach eigentlich sein, nehmen wir die Speisung der 5000, da ist echtes Brot da und die Leute fangen an auszuteilen und es wird immer mehr. Das ist natürlich übernatürlich geholfen. Mein Schreien kam vor ihn zu Ohren. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Jetzt wird alles Mögliche beschrieben. Die Erde bebte und wankte und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Fittichen des Windes. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Und es kommt noch mehr, aber ich bleibe jetzt erstmal bei dem ein bisschen, viel. David beschreibt es richtig krass, wie Gott auftritt. Davon haben wir nirgendwo in der Bibel was beschrieben. Bildet sich David das jetzt ein? Nein. Es ist in Anführungszeichen egal, ob das für andere drumherum sichtbar war oder nur David es im Geist sehen konnte. Aber genau das ist passiert. David hat bemerkt, wie die Erde gebebt hat und gewankt. Vielleicht ist das auch noch der Anfang gewesen von dem, was dann für die anderen noch sichtbar war. Und David hat währenddessen eine Vision gehabt, mitunter, von dem, was Gott tut. Und dann eben, wie Gott beschreibt. Also Rauch stieg auf von seiner Nase, also wie bei einem feuerspeienden Drachen, kommt plötzlich das und auch Flammen sprühen von ihm aus. Was bedeutet denn das? Gucken wir mal in die Offenbarung. Jesus kommt aus dem Himmel und ein Schwert kommt aus seinem Mund. Und dieses Schwert kann auch das feurige Schwert sein, das eben der Cherub hatte, der Engel Gottes, der vor dem Paradies stand. Oder das Schwert, das der Engel Gottes in der Hand hatte, als er mit Ich komme gleich wieder drauf, als er mit, ach Mann, Bileam geredet hat. Dieses Schwert ist dabei. Genau, also in Offenbarung sind seine Augen Feuerflammen. Aber trotzdem ist es auch, genau. Also, da ist auch das Feuer mit dabei. Feuer als Bild für Gott eben auch. Was wir dann im Feuer, im brennenden Dornbusch sehen, später in Offenbarung, nicht Offenbarung, meine ich, später in bei Pfingsten. Er neigte den Himmel und fuhr herab. Das haben wir später in Jesaja 64. Das Jesaja so schreit, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Was wir uns manchmal wünschen würden. Aber wir sehen es nicht. Und warum sehen wir es mitunter nicht? Weil wir nur auf das gucken, was wir direkt mit unseren menschlichen Augen sehen können. Wenn wir aber lernen, mit den geistlichen Augen zu sehen, dann sehen wir, wie Gott herabfährt. Dann sehen wir, wie er zu unserer Hilfe eilt. Wir sehen es, obwohl wir es nicht sehen. Wir sehen es im Glauben. Und da darf ich genau diese Verse nehmen und sie mir selber immer wieder einhämmern und sagen, du tust genau das. Warum? Weil du es für David getan hast und David steht in einem geringeren Bund als ich. Darum hilfst du mir. Hab gleich noch einen Zusatz zu dem Vers 4, mit dem ich werde von meinen Feinden errettet. Das habe ich vorhin vergessen, aber ich gehe erst noch mal auf Gottes Auftritt ein. Also eben auf den Cherub fährt er herab, auf den Fittichen des Windes, er machte Finsternis ringsherum zu seinem Zelt, in schwarzen, dicken Wolken war er verborgen, das kennen wir von Hiob. Ne? Also das, was Elihu beschreibt, wo ich dann ja auch gesagt habe, das ist auch ein Bild dafür, dass Gott genau so auftritt, wie wir von ihm reden. Natürlich muss es in Einklang mit der Schrift sein, weil es dann mit seinem Wesen in Einklang ist. Ich kann nicht nur von dem gnädigen Gott sprechen und lass das Gericht außen vor, aber wenn ich nicht von Gott rede als dem, der in meiner Situation helfen kann und will, dann werde ich diese Hilfe auch nicht sehen. Genau, so. Also, er beschreibt es, wie er Gott eben herunterführt, aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin, also Blitze, mit Hageln und Blitzen. Der Herr donnerte im Himmel und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Blitzen. Da dürft ihr jetzt auch übrigens mal Offenbarung 8 gucken, was passiert, als die Schalen ausgekippt werden, in denen die Gebete der Heiligen sind. Genau das macht Gott hier auch. Donner und Blitzen bedeutet, Gott ist dran, mein Gebet zu erhören. Also wenn das nächste Gewitter kommt, dürft ihr sagen, ja, Gott ist dran für mich. Das dürft ihr auch gern euren Kindern und Enkeln erzählen. Also dürft gern das Ganze mit reinnehmen mit Hiob und mit Offenbarung und alles Mögliche. Erzählt es euren Kindern und wenn die dann Angst haben beim Gewitter, dürft ihr ihnen genau das sagen. Ihr dürft euch freuen, wenn es donnert und blitzt. Warum? Weil Gott auf den Plan tritt für seine Menschen. Er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Und streute sie aus, sandte Blitze in die Menge und jagte sie dahin. Also es wird direkt halt erklärt, was die Pfeile sind, sind seine Blitze. Da sah man die Tiefen der Wasser und des Erdbodens, Grund war aufgedeckt. Vor deinem Schelten, Herr, und vor dem Odem und Schnauben deines Zorns. Da merken wir das auch. David blickt auch nochmal zurück auf eine andere Hilfe Israels, nämlich als sie vor dem Roten Meer waren. Als Gottes Wind, man könnte, also ihr kennt vielleicht das Märchen Sechs Reisen um die Welt. Der ist ja dieser eine, wenn er sich das, ich glaube, das rechte Nasenloch zuhält und nur aus dem linken pustet. Oder vielleicht ist es andersrum, aber auf alle Fälle, er pustet daraus und dann kommt ein richtig starker Sturm. Und dadurch lassen sie dann ja am Ende die Armeen des Königs wegwehen, der ihn ans Leder will. Gewissermaßen könnte man sagen, Gott hat das gemacht. Er hat sein Nasenloch zugehalten und auf das Rote Meer gepustet, dass dann der trockene Boden zu sehen war und Israel durch konnte. Was übrigens ein Bild ist für unsere Taufe, auch auf die Taufe dürfen wir uns berufen, dass Gott uns hilft. Wunderbar, jetzt sind wir doch bei dem Vers, auf den ich kurz vorher noch hingewiesen habe. Und wenn ich bei dem Abschnitt fertig bin, dann sind wir für heute fertig. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus den großen Wassern. Das hat Petrus wörtlich erlebt. Wo er auf dem See war und zu Jesus hingelaufen ist. Was für eine lahme Entschuldigung für einen Apostel. Nur ein paar Schritte hat er auf dem Wasser geschafft, ne? Genau. Ein paar Schritte, die er auf dem Wasser geschafft hat. Und dann ist er gesunken und hat gerufen, Herr, hilf mir. Wie schnell er gesunken ist, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch geklungen, Herr, hilf mir. Oder vielleicht nur, Herr, hilf mir. Aber er hat Jesus angerufen. Und Jesus hat reingegriffen und Petrus, der laut biblischer Tradition, circa 2 Meter groß war, sehr wahrscheinlich sein normales Obergewand anhatte, was dann voll Wasser gesunken war. Und Jesus greift hinein und zieht diesen 2 Meter hohen, triefend nassen Mann aus dem Wasser raus. Etwas, was man mit normaler Menschenkraft schon mal nicht schafft, aber Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes hat es hinbekommen. Er streckte seine Hand von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Genau das, was er für Petrus gemacht hat. Petrus ist im Glauben auf Jesus losgezogen und hat sich dann aber mehr auf das Problem konzentriert und nicht mehr auf Jesus. Er hat nicht mehr zu Jesus sagen können, meine Stärke und meine Retter und alles Mögliche, sondern er hat auf das andere geguckt und hat das gesehen. Und obwohl er eigentlich noch von Jesus wusste, aber er hat sich mehr konzentriert auf das Problem. Und das, was wir alle immer wieder gern machen, wir geben dem Problem einen zu großen Platz und geben dem Problem das letzte Wort und sagen nicht, Moment mal, das Problem ist nur eine sichtbare oder fühlbare Masse, ein Argument, aber es hat nicht das letzte Wort, denn das Wort Gottes steht darüber. Und wenn mir der Teufel ankommen will mit, sollte Gott gesagt haben, sage ich, ja, hat er. Und was er sagt, das meint er. Und darum ist Gottes Wort die letzte Autorität. Hat Petrus in dem Fall nicht gemacht, dann ist versunken, hat aber dann geschrien. Und Jesus hat ihn rausgezogen. Und Petrus konnte weiter auf dem Wasser laufen. Also da ging es dann wieder mit dem Wundersamen. Hat ihn dann ins Boot zurückgebracht und alles. Hat ihm ja auch noch gesagt, du Kleingläubiger. Aber genau. Er rettete mich von meinen starken Feinden und von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Ah, genau, da kann ich jetzt wunderbar auf das eingehen, was ich vorhin bei Vers 4 vergessen habe. Was ist mit denen, die doch für ihren Glauben sterben? Was ist mit den Märtyrern? Hat Gott die nicht gerettet? Haben die sich nicht auf Gott berufen? Doch haben sie. Es gibt eine Rettung, die halt über den Tod hinausgeht. Natürlich, es wäre schön für viele dieser Märtyrer, wenn sie noch weiter bei uns sein könnten. Oder zumindest, wenn sie halt ihre Jahre auf Erden komplett vollenden hätten können. Selbstverständlich. Aber sie sind trotzdem gerettet vor dem zweiten Tod. Vor dem letzten Feind, der umkommen wird. 1. Korinther 15, 56, pardon. Das sind die Zahlen, kriege ich manchmal nicht hin. Auf alle Fälle, da. Und dann sagt Paulus eben danach noch, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und sagt dann im nächsten Vers noch sinngemäß, lass uns deswegen geben wir nicht auf, weil wir wissen, unser Vorhaben ist nicht vergeblich in dem Herrn. Ich gucke auf die Uhr, keine Sorge, ich gucke, dass ich nicht zu viel noch mache. Auf alle Fälle, er sagt, also, er rettet mich von meinen Feinden, von den Feinden errettet werden, bedeutet mitunter tatsächlich einfach nur, sie können mir nicht meinen Glauben nehmen. Nicht den letzten Glauben an die Ewigkeit bei Jesus. Davor rettet Jesus dann auch. Und rettet hinein in die große Herrlichkeit, in der wir zu Ehren kommen, dafür, dass wir seinen Namen groß gemacht haben. Und das Interessante ist, der Name dieser Märtyrer, der ist gar nicht mal unbedingt den Leuten bekannt. Aber das, was mit ihnen passiert ist, das spricht sich herum, das merken wenigstens die Feinde und viele der Feinde kommen dadurch zum Glauben. Selbst wenn sie nur dabei stehen wie Saulus von Tarsus, der den Leuten die Mäntel gehoben hat, als die Leute den Stephanus gesteinigt haben. Und Stephanus der erste Märtyrer wurde. Aber es hat beim Paulus so einen tiefen Eindruck gemacht, dass er dann eben erstmal komplett dagegen gegangen ist, aber Jesus ihn trotzdem rumgekriegt hat. Das dürfen wir sehen bei den Leuten. Also, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren, also zu mächtig kann eben tatsächlich bedeuten, sie bringen mich da eigentlich tatsächlich um, sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr war meine Zuversicht. Ihr kennt das, ein Aber setzt gewissermaßen das andere außer Kraft. Alles war so überwältigend, meine eigene Kraft kommt nicht mehr dagegen an. Aber Gott ist meine Zuversicht, das, woran ich mich wirklich halten kann. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Also er führte mich heraus ins Weite. Wir haben das... Jetzt bin ich gerade rausgekommen, was ich da sagen wollte. Also nochmal, ins Weite hinaus, also wirklich das weite Land, das er vor mich hinstellt. Wo er sagt, jetzt bist du nicht mehr bedrängt. Du hast Freiheit in Jesus. Auch wenn es von außen so klein und eingesperrt aussieht. Aber Freiheit. Er riss mich heraus, also wie Jesus Petrus aus dem Wasser rausgerissen hat. Warum? Denn er hatte Lust zu mir. Dieses Wort für Lust ist dasselbe Wort von der Lust, die ein Mann zu seiner Frau hat. Ihr alle, die ihr verheiratet seid, wisst, das ist völlig legitim, wenn man es zum Ehepartner hat. Es ist aber auch, also das ist die eine Lust, also wirklich das, ne? Das ist die eine Lust. Und dann aber auch die Lust, die Eltern zu ihren Kindern haben, das ist ja eine völlig andere Lust, hoffentlich. Also wenn es gut geht, ne? Also wenn es natürlich abläuft und so. Eine andere Lust, aber auch dieses, man kann sich einfach nach nicht satt sehen an dem, also am Ehepartner oder an den eigenen Kindern oder was auch immer. Das ist diese Lust, die man daran hat. Man möchte mehr und mehr davon haben. Und das sagt David. Gott hat seine Lust zu mir. Ja, tut mir leid, ich bin schon wieder weit über die Dreiviertelstunde hinaus, aber wir kommen jetzt gleich zum Ziel. Das aber noch ganz zum Schluss. Wenn ihr nichts anderes mitgenommen habt, außer dem Gewitter und dem Anrufen, nehmt euch das noch mit. Gott hat Lust zu mir. Er will mich so bei sich haben, wie ein Mann seine Frau bei sich haben will. Gott will mich übrigens auch befruchten, weil ich viel Frucht bringen soll. Das will er durch sein Wort machen. Er hat so große Lust zu mir wie Eltern zu ihren Kindern, dass sie mit denen Zeit verbringen wollen und alles Mögliche. Gott hat Lust zu mir. Da ist nichts, was ich ihm bringen könnte. Wenn es gut läuft, hat der Mann sogar dann sogar mehr Lust mitunter nach seiner Frau, wenn sie sich nicht herausgetakelt hat. Was viele Frauen nicht verstehen. Gott hat seine Lust zu mir auch und mit uns sogar gerade dann manchmal, also gefühlt zumindest, wenn ich ihm keinen Grund dafür gebe. Der einzige Grund, den Gott dafür hat, ist, dass er mich liebt. Und mitunter auch, dass er Jesus in mir sieht und dass er weiß, was ich in Jesus einmal werden kann. Also gewissermaßen, er sieht schon darüber hinaus, aber er hat Lust zu mir. Da ist nichts, was ich ihm als Grund dafür geben könnte, dass er Lust nach mir haben könnte, aber er hat's. Und darum reißt er mich raus aus den Bedrängnissen und hilft mir. Das war's für heute. Wir haben 20 Verse von 51. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja nächstes Mal den ganzen und sonst halt nicht. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns rettest. Danke, dass du uns rausziehst. Und danke, dass wir uns auf dich voll und ganz verlassen dürfen. Sonnen und mögen und überhaupt hilf du uns dabei, stärk du uns und lass du uns deine Wunder sehen, wo wir uns voll und ganz auf dich verlassen und wo wir es noch nicht ganz schaffen. Sieh du bitte drüber hinweg, nimm den kleinen Glauben und lass uns deine Wunder sehen. Amen.